Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sarah Zerback. Schönen guten Abend. Innerhalb einer Woche sind mehrere Politiker und Politikerinnen gewalttätig angegriffen worden. Auch die frühere regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, wurde bei einer Attacke leicht verletzt und hat sich dazu heute so geäußert.
Es ist wie eine Art Freiwildkultur, kann man fast sagen, die hier Einzug hält nach dem Motto, gerade mit Politikerinnen und Politikern, da spielt es keine Rolle. Man kann da alles machen.
Zumindest wurde inzwischen ein Tatverdächtiger festgenommen. Mit welchen Maßnahmen Politik und Justiz außerdem dafür sorgen wollen, dass politische Vertreter, Wahlkämpfer und auch die Demokratie geschützt werden, dazu gleich mehr. Während Israel inzwischen in der Stadt Rafah im Gazastreifen gegen die Hamas kämpft, reagieren die USA mit dem Stopp von Waffenlieferungen an Israel. Und im Anschluss geht es dann in der Sendung Hintergrund um die Haushaltspolitik im Krisenmodus. Ein Thema, das auch durch den aktuellen Streit rund um das Rentenpaket neue Aktualität gewinnt. Während die Innenminister gestern Abend auf ihrem Sondertreffen überlegen, wie man die Gewalt auf Politiker stoppen kann, werden zwei weitere Frauen attackiert. Die eine ist die Spitzenkandidatin der Grünen in Dresden, Yvonne Mosler. Sie wurde beim Aufhängen von Wahlplakaten bedroht. Die andere ist Franziska Giffey, Wirtschaftssenatorin aus Berlin von der SPD und ehemalige regierende Bürgermeisterin. Sie wurde leicht verletzt und meldet sich selbst wohlauf zurück. Die Tatverdächtigen konnten in beiden Fällen schnell ermittelt werden. Der mutmaßliche Angreifer von Franziska Giffey wurde vorläufig festgenommen. Und es wird noch ermittelt, welches Motiv er hatte. Claudia van Laak mit den Einzelheiten.
Er kam plötzlich und unerwartet von hinten, schlug ihr einen Beutel mit harten Gegenständen gegen Kopf und Nacken. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 74-jährigen, polizeibekannten Mann, der schon öfter wegen Hasskriminalität aufgefallen ist. Die Polizei hat ihn festgenommen. Eine psychische Krankheit des mutmaßlichen Täters ist nicht ausgeschlossen. Berlins SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey sagte am Mittag zu der Attacke auf ihre Person:
Ich hoffe einfach, dass in diesem Fall und in allen anderen Fällen die Täter zur Verantwortung gezogen werden und das bestehende Recht konsequent umgesetzt wird.
Der Angriff geschah während eines Wahlkreistermins von Giffey in einer Bibliothek in Berlin-Rudow. Die Atmosphäre in der Bibliothek sei entspannt gewesen. Der Attacke war keine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen. Giffey beklagte, Politikerinnen und Politiker seien für bestimmte Kreise zunehmend zu Freiwild geworden.
Nach dem Motto, gerade mit Politikerinnen und Politikern, da spielt es keine Rolle. Man kann da alles machen. Das ist etwas, was mich zunehmend besorgt, wenn wir uns überlegen, wie unsere Demokratie eigentlich aufgestellt sein soll für die Zukunft, wie wir es überhaupt erreichen wollen, dass Menschen sich noch in der Politik engagieren, dass sie sich für andere einsetzen, dass sie für ihre Haltung einstehen.
Im Gegensatz zu anderen Politikern forderte die Sozialdemokratin keine verschärften Strafgesetze. Auch eine Rundumbewachung durch das Landeskriminalamt lehnte sie ab.
Flächendeckend eine Abschirmung aller Politiker, das kann auch nicht im Sinne der Bürgernähe sein. Ich fahre gerne U-Bahn, ich bin gerne unterwegs, ich spreche gerne mit den Leuten, ich gehe gerne auf Menschen zu. Und das möchte ich mir auch bewahren. Das ist meine Stadt. Ich möchte genau wie alle anderen das Recht haben, hier einfach unterwegs zu sein und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ganz normal zu leben.
Die anderen Mitglieder des Senats zeigten sich bestürzt und schockiert. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner kündigte an, im Senat über Konsequenzen zu beraten. Wer Politikerinnen und Politiker angreife, der greife die Demokratie an. Das werde er nicht hinnehmen, so der Regierungschef.
Claudia van Laak berichtete aus Berlin. Der Bundeskanzler hat sich zu den jüngsten Attacken auf der Plattform X geäußert und nennt sie wörtlich empörend und feige. Sie reihen sich ein in die Angriffe der vergangenen Woche und sie befeuern die Debatte weiter darüber, wie konsequenter gegen Gewalt vorgegangen werden soll, auch im Wahlkampf. Die InnenministerInnen wollen dazu eine Verschärfung des Strafrechts prüfen, die Rufe nach mehr Polizeipräsenz werden lauter und darunter mischen sich Stimmen, die das Symbolpolitik nennen, mit der weder Wahlkämpfende noch die Demokratie geschützt werden können. Gudula Geuter fasst die Debatte zusammen.
Der Angriff auf die Berliner Wirtschaftssenatorin Giffey steht in den vergangenen Tagen nicht allein. Gestern Abend war eine Politikerin der Grünen in Dresden beim Aufhängen von Plakaten beleidigt, geschubst und bespuckt worden. Die Polizei macht eine Frau und einen Mann verantwortlich. In der vergangenen Woche waren in Nordrhein-Westfalen zwei grünen Politiker angegriffen worden, nachdem dann am Freitag der sächsische SPD-Spitzenkandidat Matthias Ecke so schwer attackiert worden war, dass er operiert werden musste, besprachen sich am gestrigen Abend die Innenminister von Bund und Ländern in einer Videokonferenz. Danach betonte Hamburgs Innensenator Andi Grote:
Wenn politisches Engagement zum Risiko für Leib und Leben wird, dann liegt die Axt an der Wurzel der Demokratie.
Im Deutschlandfunk beklagte auch der Leipziger Oberbürgermeister und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, SPD.
Wenn der Rechtsstaat nicht ganz klar und deutlich hier die Grenzen markiert und auch zu schnelleren Verfahren kommt, zu schnellen Ergebnissen kommt bei den Strafverfahren, also sozusagen Zähne zeigt, dann geht uns ja die Demokratie vor die Hunde.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, sagte nach der Konferenz:
Wir müssen jetzt mit mehr Härte gegen Gewalttäter und mehr Schutz für politisch Aktive handeln. Und das bedeutet schnelle, konsequente Verfahren und Strafen. Und das ist auch Bestandteil des heutigen Beschlusses, den die Innenminister getroffen haben.
Die Justiz trete der Spirale von Hass, Bedrohungen und Gewalt mit Nachdruck entgegen, so der Deutsche Richterbund. Allerdings sei das ein Kraftakt, betonte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn in einer Mitteilung. Die Fallzahlen bei den Staatsanwaltschaften seien hoch wie nie. Es stapelten sich 900.000 unerledigte Fälle. Gemessen an den Personalschlüsseln der Länder fehlten 1.500 Staatsanwälte und Strafrichter. Wörtlich: Die Forderungen nach einer konsequenten Strafverfolgung sind billig, solange die Polizei nicht die notwendigen Voraussetzungen dafür schafft. Der Verbandsgeschäftsführer wies außerdem darauf hin, dass mit Gesetzesverschärfungen nichts gewonnen sei, solange es wegen Personalmangels am Gesetzesvollzug hake. Tatsächlich sprachen sich die Innenminister auch für Strafrechtsverschärfungen aus. Ein Vorschlag aus Sachsen will die Einschüchterung von Amts- und Mandatsträgern besonders in den Blick nehmen. Gemeint sind etwa Aufläufe vor der Privatwohnung von Kommunalpolitikern. In einem schon älteren Vorschlag aus Bayern geht es vor allem um Ehrenamtliche, etwa Rettungskräfte. Zuständig dafür ist letztlich der Bundestag. In der Regierung ist es Bundesjustizminister Marco Buschmann. Der FDP-Politiker hatte allerdings schon vor der Konferenz Zweifel angemeldet.
Es ist richtig, dass wir uns Gedanken machen über bessere Schutzkonzepte, mehr Polizeipräsenz. Aber wir dürfen nicht glauben, dass man das gesellschaftliche Problem einer allgemeinen Verrohung des politischen Diskurses über das Strafrecht alleine wird lösen können.
Was besseren Schutz durch die Polizei betrifft, so betonte Sachsens Innenminister Achim Schuster, man könne nicht flächendeckend vor Ort sein. Der CDU-Politiker ergänzte aber in der ARD:
Durch eine kluge Raumdeckung ist es uns viel besser möglich, diese Sicherheit, auch dieses Gefühl und diese Präsenz zu gewährleisten. Und je präziser ich von den Parteizentralen erfahre, wo läuft welche Aktion, desto eher ist die Polizei in der Lage, dann auch ein kluges Raumkonzept zu haben.
Einige Bundesländer haben für die anstehenden Wahlen besondere Schutzkonzepte entwickelt. Auch darüber haben sich die Minister gestern ausgetauscht.
Unsere Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter berichtete. 18.18 Uhr in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Nach 3 Tagen hat die CDU ihren Bundesparteitag beendet und die heiße Phase ihres Europawahlkampfs eröffnet mit einer verbalen Attacke auf die AfD. Destruktiv, verlogen und geschichtsvergessen. So nannte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die AfD in ihrer Rede und hat dazu aufgerufen, die europäischen Werte und Errungenschaften gegen Populisten und Extremisten zu verteidigen. In ihrem Leitantrag zur Europapolitik haben die Delegierten der CDU noch einmal ihren strikten Migrationskurs bekräftigt, den sie gestern auch im neuen Grundsatzprogramm formuliert haben. Und Nadine Lindner fasst das jetzt zusammen, die Neujustierung der CDU mitten im Wahlkampf.
Es ist kurz nach 2:30 am Nachmittag, als die Europahymne erklingt. Mit dem Abschluss des Parteitags beginnt die heiße Wahlkampfphase. Den Ton setzte am Vormittag in ihrer Rede Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin und einst selbst stellvertretende CDU-Vorsitzende. Eines ihrer Kernthemen war die Wirtschaftspolitik. Hier will sie Bürokratieabbau und mehr Wettbewerbsfähigkeit.
Europa braucht es im Kleinen weniger und im Großen mehr. Und deshalb will ich im Kleinen, aber es ist viel Kleines, 25% dieser elenden Berichtspflichten der Unternehmen für die Europäische Union streichen, ersatzlos, denn auf die großen Themen kommt es an.
Von der Leyen warnte zudem eindringlich und mehrfach vor dem Einfluss der AfD. Mit Demokratieverächtern und Extremisten sei kein Staat zu machen. Die Pläne der AfD zu einem Austritt Deutschlands aus der EU würden Wohlstand gefährden. Stattdessen wolle sie Europa als wehrhafte und demokratische Friedensgemeinschaft stärken.
Wenn im Juni jetzt die Menschen in 27 Mitgliedstaaten zur Wahlurne gehen, dann ist das der Moment, in dem wir das demokratische Fundament unserer Union wieder erneuern. Ein Moment, in dem wir uns wieder darauf besinnen, was wirklich wichtig ist.
3 Tage, über 1000 Delegierte, das ist die Bilanz des CDU-Parteitags in Berlin-Neukölln. Kampfansagen gab es in Richtung Ampel und der AfD. Zum Abschluss zeigte sich der alte und neue Parteichef Friedrich Merz zufrieden.
Es war ein großartiger Bundesparteitag der CDU. Es war ein toller Auftakt für die Europawahlen, die morgen in einem Monat stattfinden. Lassen Sie uns gemeinsam rausgehen, Wahlen gewinnen und Verantwortung zu übernehmen für Deutschland und für Europa. Herzlichen Dank, dass Sie alle so lange da gewesen sind.
Zentrales Ergebnis der 3 Tage von Berlin war der Beschluss eines neuen Grundsatzprogramms. Es ist eine Novelle nach 17 Jahren einstimmig beschlossen. Darin gibt es mehr konservative Botschaften. In der Einwanderungs- und Asylpolitik setzt man auf die sogenannte Drittstaatenlösung. Das heißt, Asylverfahren sollen außerhalb der Europäischen Union abgewickelt werden. Bei der Wehrpflicht gab es eine Kehrtwende. Es soll künftig ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für junge Menschen geben. An der Basis kommt all das gut an. Kerstin Körner ist Delegierte aus Sachsen und Oberbürgermeisterin in Dippoldiswalde. Für sie enthält das neue Grundsatzprogramm einige wichtige Botschaften. Es werde ihr im Wahlkampf helfen.
Zum Beispiel beim Bürgergeld, bei der Flüchtlingspolitik. Ich denke, das sind so die entscheidenden Themen, wo auch die Wähler sagen, Leute, da habt ihr euch ein Stück weit verrannt. Und ich denke, das ist eine gute Erkenntnis, dass wir die jetzt auch mitgenommen haben, im Parteitag mitgenommen haben und wirklich auch übergreifend angesprochen haben und jetzt korrigieren wollen.
Bis zur Europawahl sind es noch 32 Tage. Bis zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen noch 116 Tage. Die CDU hat sich personell wie inhaltlich aufgestellt. Ob sie damit den Nerv der Wählerschaft trifft, muss sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.
Nadine Lindner berichtete aus Berlin. Und eine ausführlichere Nachbetrachtung des CDU-Parteitags gibt's in unserem Politik-Podcast, in dem unsere Hauptstadtkorrespondentinnen diskutieren. Den Politik-Podcast des Deutschlandfunks finden Sie in der DLF-Audiothek-App. Eigentlich hatte sich die Ampelkoalition auf das Rentenpaket im Kern schon längst geeinigt. Jetzt verzögern aber interne Konflikte den Beschluss im Kabinett. Genauer genommen finanzielle Bedenken der FDP und ihres Finanzministers. Die Reform konnte also heute nicht wie geplant beschlossen werden. Daran hat auch ein Krisentreffen am Abend im Kanzleramt nichts geändert. Jörg Münchenberg.
Noch gestern Abend hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz bemüht, die jüngsten Konflikte innerhalb der Ampel über den Haushalt 2025 herunterzuspielen.
Das Rentenpaket kommt und es kommt im Mai.
Doch die demonstrative Zuversicht des Kanzlers kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es erneut mächtig geknirscht hat. Denn Finanzminister Christian Lindner, FDP, hatte kurzfristig die eigentlich für heute geplante Verabschiedung des sogenannten Rentenpakets 2 im Kabinett zunächst blockiert. Offenbar aus Verärgerung darüber, dass einzelne Ministerien alle Appelle für deutliche Einsparungen weiter ignorieren. Darunter auch das Arbeitsministerium unter Hubertus Heil, SPD. Laut Handelsblatt verlangt Heil 7,6 Milliarden Euro mehr, als ihm der Finanzminister zugestanden habe. Insgesamt liegen die Ausgabenwünsche der Ministerien rund 20 Milliarden Euro über dem Soll. Obwohl im Haushalt 2025 ohnehin schon eine Lücke von bis zu 25 Milliarden Euro klafft.
Es gibt Ressorts, die ökonomischen Realitäten noch nicht verinnerlicht haben. Wir müssen mit dem auskommen, was wir an Mitteln haben. Und deshalb müssen bestimmte Vorhaben auch neu eingepasst werden in den Gesamtkontext.
So Lindner gestern Abend im ZDF. Dabei hatte der Finanzminister erst im März gemeinsam mit Heil das Rentenpaket 2 vorgestellt. Danach soll das Rentenniveau von 48% bis 2039 garantiert werden. Das wiederum würde zu einer weiteren Steigerung der Beitragssätze führen, die durch die geplante Einführung einer schuldenfinanzierten Milliardenanlage am Kapitalmarkt nur teilweise kompensiert werden kann. Zwar hieß es auch gestern aus dem Finanzministerium, das Rentenpaket 2 werde noch im Mai verabschiedet. Änderungen wären damit faktisch ausgeschlossen. Gleichzeitig sagte jetzt der FDP-Sozialpolitiker Jens Teutrine der Bild-Zeitung, so wie derzeit geplant, könne der Bundestag dem Vorhaben nicht zustimmen.
Jörg Münchenberg berichtete. Seit 2 Tagen rückt Israel auf die Stadt Rafah im Gazastreifen vor, ruft zur Evakuierung auf. Nach den wochenlangen Androhungen einer groß angelegten Bodenoffensive kämpft die israelische Armee inzwischen dort gegen die Hamas, ungeachtet zahlreicher Warnungen vor einem massiven Militäreinsatz in diesem dicht besiedelten Gebiet. Zwischenzeitlich hat Israel außerdem Grenzübergänge geschlossen und damit die humanitäre Hilfe im Gazastreifen weiter blockiert. Nach 4 Tagen sind die wichtigsten Übergänge jetzt aber wieder offen. Aktuelle Informationen von Julio Segador aus Tel Aviv.
Immerhin, es gibt sie noch, halbwegs positive Meldungen aus der Konfliktregion. Der Grenzübergang Kerem Shalom von Israel in den Gazastreifen ist wieder geöffnet worden. Israels Armee hatte den Grenzübergang, der vor allem für die Abwicklung der Kontrollen der Hilfslieferungen nach Gaza entscheidend ist, am Wochenende geschlossen. Eine Reaktion auf den Beschuss der Hamas. Sie hatte den Grenzübergang mit Raketen und Mörsergranaten beschossen und 4 israelische Soldaten getötet. Seither war die Grenze zu, was international massiv kritisiert wurde. Inzwischen wurden die Kontrollen in Kerem Shalom wieder aufgenommen. Ein Militärsprecher erklärte, dass die Lastwagen aus Ägypten mit gespendeter humanitärer Hilfe, darunter Lebensmittel, Wasser, Notunterkünfte, Medikamenten und medizinischer Geräte, bereits am Grenzübergang eingetroffen seien. Auf die Kampfhandlungen rund um Rafah hat dies indes keine Auswirkungen. Videomaterial von der israelischen Armee zeigt, wie Panzer Stellungen der Hamas beschießen. Israelische Bodentruppen rücken im Osten der Stadt Rafah immer weiter vor. Es seien zahlreiche Hamas-Kämpfer getötet und Tunnelschächte gesprengt worden, erklärte das Militär. Und Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant macht klar, dass dies nur der Anfang der Militäroperation ist. Der Einsatz wird so lange weitergeführt, bis wir die Hamas in Rafah und im gesamten Gazastreifen zerstört haben oder bis die erste Geisel zurückkommt. Für die Freilassung der Geiseln sind wir zu Kompromissen bereit. Aber wenn diese Option nicht greift, werden wir den Militäreinsatz intensivieren. Eine Drohung, die zumindest öffentlich bei der Hamas wenig Eindruck erzeugt. Osama Hamdan, einer der Sprecher der Terrororganisation, machte bei einer Pressekonferenz in Beirut im Libanon deutlich, dass die Hamas darauf beharrt, dass Israel den Krieg beendet. Vorher werde es keinen Austausch der Geiseln geben. Die palästinensische Bewegung und der palästinensische Widerstand werden nicht unter militärischem Druck zurückweichen, weder was unseren Kampf anbelangt noch irgendein Tauschabkommen. Wir geben nicht nach unter Druck und sollte diese Illusion in den Köpfen unserer Gegner sein, können sie sie gleich vergessen. Dass die Hamas dies ernst meint, zeigte sich in den vergangenen 24 Stunden. Mehrmals gab es rund um den Gazastreifen Raketenalarm in den Grenzortschaften. Das israelische Militär wies die Agrarbetriebe in dieser Zone an, ihre Arbeiten heute einzustellen. Innerhalb einer 4-Kilometer-Zone müssten die Arbeiten mit dem Militär koordiniert werden. Und Militärsprecher Daniel Hagari machte in einem Interview deutlich, dass sich die Situation wohl kurzfristig nicht verändern werde. Er rechnet damit, dass die Hamas nach ihrer Vertreibung aus Rafah sich im Norden des Gazastreifens neu formieren werde.
Julio Segador berichtete aus Tel Aviv. Unterdessen kamen für Israel schlechte Nachrichten vom wichtigsten Verbündeten. Die USA haben im Zusammenhang mit der israelischen Offensive auf Rafah Waffenlieferungen an das Land auf Eis gelegt. Aus Washington berichtet Julia Kastein.
Die Entscheidung wurde demnach getroffen, nachdem die US-Regierung noch einmal überprüft hatte, was diese Waffen beispielsweise im dicht bevölkerten Rafah anrichten könnten. Konkret geht es demnach um 3.500 Bomben, die schon vergangene Woche hätten geliefert werden sollen. Außerdem überdenke die US-Regierung die geplante Lieferung von 6.500 sogenannten Joint Direct Attack Munitions, mit der ungelenkte Bomben zu präzisionsgelenkten Sprengkörpern nachgerüstet werden können. Die Entscheidung, ob und wann Israel diese Waffen noch bekommt, ist noch nicht getroffen, heißt es. Die US-Regierung versucht schon seit Wochen, Israel von einer großen Bodenoffensive in Rafah abzubringen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby betonte erst Anfang der Woche, der Präsident will keine Militäroperation in Rafah, die das Risiko für die mehr als 1 Million Menschen erhöht, die dort Zuflucht gesucht haben. Biden steht wegen seiner Israel-Politik unter Druck. Dutzende demokratische Kongressabgeordnete haben ihn aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Israel nicht mit amerikanischen Waffen gegen Völkerrecht verstößt. Die Republikaner dagegen fordern uneingeschränkte Solidarität mit Israel und seiner Regierung.
Informationen waren das von Julia Kastein aus Washington hier in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk um jetzt 18.29 Uhr. Die EU hat rund 210 Milliarden Euro der russischen Zentralbank eingefroren. Und sie hat lange darüber verhandelt, was damit passieren soll. Heute dann die Entscheidung. Die Zinsen sollen dafür genutzt werden, um Militärhilfen an die Ukraine zu finanzieren. Sabrina Fritz.
Es geht um 4,4 Milliarden Euro allein für das vergangene Jahr. Das Geld soll der Ukraine zugutekommen. Es wird in einen Fonds eingezahlt, aus dem dann Waffen und Munition für das angegriffene Land beschafft werden. Allerdings sollen nur 90% der Zinserträge für die Militärhilfe verwendet werden. Das restliche Geld ist für zivile Finanzhilfen an die Ukraine vorgesehen. Dieser Kompromiss ist Ländern wie Österreich geschuldet, die Bedenken hatten, das ganze Geld für Waffenkäufe auszugeben. Um die Verwendung der beschlagnahmten russischen Vermögenswerte wird seit Monaten verhandelt. Es geht um Geld, das die russische Zentralbank in Europa angelegt hat. Das meiste Geld liegt in Brüssel bei der Firma Euroclear. Insgesamt handelt es sich nach Angaben der EU-Kommission um rund 210 Milliarden Euro. Das würde regelmäßige Zinserträge von mehreren Milliarden Euro pro Jahr bedeuten. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gefordert, das gesamte russische Vermögen für die Verteidigung und den Wiederaufbau seines Landes zu verwenden. Dagegen gibt es aber in der EU erhebliche rechtliche Bedenken. Man befürchtet, dass andere Länder ihr Geld aus Europa abziehen könnten, weil es dort nicht mehr sicher sei.
Aus Brüssel war das Sabrina Fritz. Politikerinnen und Politiker haben an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa erinnert. Heute vor 79 Jahren hatte die Wehrmacht kapituliert. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Der 8. Mai. Auch Bundeskanzler Scholz nennt ihn den Tag der Befreiung Deutschlands und der Welt von der Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus. Und der Tag mahne, schreibt der SPD-Politiker, Zitat, wir müssen Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat schützen und verteidigen, jederzeit. Thürings Ministerpräsident Ramelow sagt, der 8. Mai ist jedes Jahr aufs Neue eine Aufforderung, Rassismus und Antisemitismus entschlossen entgegenzutreten. Das sei man dem Andenken derer schuldig, die Deutschland und Europa vom nationalsozialistischen Terror befreit haben, so der linken Politiker. Die CSU äußerte sich dankbar für 79 Jahre Frieden. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig wird in ihrer Funktion als Bundesratspräsidentin heute an einer Gedenkfeier zum Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg in Paris teilnehmen. Sie sagte im Vorfeld, was 1945 zu Ende gegangen ist, darf nie wieder aufleben.
Philipp Eckstein über den Gedenktag 8. Mai. Chinas Staats- und Parteichef Xi hat seine Europareise heute mit einer Visite in Serbien fortgesetzt, bevor es dann weitergeht nach Ungarn. Kritischen Fragen musste er sich bislang nicht stellen, nur einer Fülle von Investitionswünschen. Und auch der Zeitpunkt der Reise ist kein Zufall, wie Wolfgang Fichtel berichtet.
Das Volk, das heißt die Anhänger des serbischen Präsidenten Alexander Vucic, skandieren China, China. Und zaubern so ein Lächeln auf das Gesicht des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping. Endlich angekommen bei Freunden in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Und Xi bedankt sich mit dem unterm Strich milliardenschweren Satz, Serbien ist Chinas erster strategischer Partner in Mittel- und Osteuropa geworden. Das ist noch ein Pfund mehr als die bisherige eiserne Freundschaft, die China und Serbien schon länger verbindet und die der serbische Präsident freudestrahlend dem Staatsgast aus Peking zugewandt gerne wiederholt. Willkommen, unser großer, unser eiserner Freund, Präsident Xi Jinping. Unvergessen erinnert sich Vucic, wie China vor 8 Jahren das marode Stahlwerk in Smederevo übernahm, daher das Wortbild eiserne Freundschaft. 5000 Arbeitsplätze waren gerettet, dauerhaft, lobt Vucic. Mit der Stahl- und Eisenschmelze jetzt unter chinesischer Führung, natürlich auch auf chinesische Rechnung, wettbewerbsfähig saniert. Optisch und beim Durchatmen in Smederevo merkt man wenig davon. Die geduckten Häuser, alle rot gestrichen, aus Notwehr, in der Farbe des Feinstaubs, den sie auch heute deutlich sichtbar aus dem Abluftkamin des Stahlwerks blasen. Es sei schon schlimmer gewesen, sagt die Apothekerin. Der Staub ist schrecklich. Ich fahre jeden Tag zur Arbeit durch die Dörfer neben der Stahlhütte und sehe, dass die Häuser alle rot sind. Schrecklich. Fahren Sie mal rüber und überzeugen Sie sich selbst. Knapp 30 Verträge und Absichtserklärungen haben Serbien und China unterschrieben während des Staatsbesuchs. Neue chinesische Investments, neben den alten, das Stahlwerk, eine Kupfer- und Goldmine, eine Photovoltaikfabrik, eine Reifenfabrik. Bilaterale Verträge, das heißt auch beim Nicht-EU-Mitglied Serbien, keine Ausschreibung, weniger Umweltauflagen. Proteste gibt es schon, manchmal auch Zugeständnisse. Eine Partnerschaft auf jetzt höherem Niveau heißt auch, Serbien will nicht mehr nur Rohstofflieferant sein. Vučić wünscht sich einen Einstieg Chinas in serbische Lokomotivfabriken. Da gäbe es gerade eine lukrative Marktlücke in Europa. Und Vučić möchte Flugtaxis. Wir reden schon mit einer chinesischen Firma über fliegende Taxis, die wir für die Expo 2027 hier einsetzen möchten. Wir reden auch mit einem Hersteller von Elektroautos. Vučić braucht China für einen Technologiesprung. Aber die weniger als 24 Stunden Zwischenstopp in Belgrad sind mehr als nur eine Handlungsreise. Da haben sich auch ideologisch zwei Wahlverwandte getroffen, die den Schulterschluss gegen Europa suchen.
Da, Taiwan, ihr China.
Ja, Taiwan gehört zu China, wiederholt der serbische Präsident mehrfach in der kurzen Zeit und macht klar, dass der große Wunschpartner China im Gegenzug das unabhängige Kosovo als Teil Serbiens sieht. Und diese Sicht auch vehement vertreten wird, zum Beispiel bei den Vereinten Nationen. Auch das ist eine Kampfansage gegen die Europäische Gemeinschaft.
Wolfgang Fichtel über die neue enge Partnerschaft zwischen Serbien und China. Das ist auch Thema in unseren Kommentaren ab 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. Aus der Türkei wird eine weitere Panne mit einem Boeing-Flugzeug gemeldet. Am Morgen ist eine Transportmaschine am Istanbuler Flughafen auf dem Rumpf gelandet. Verletzt wurde niemand, wie Uwe Lüb berichtet.
Nach Angaben des türkischen Verkehrsministeriums handelt es sich bei dem verunglückten Flugzeug um eine Boeing 763. Es sei aus Frankreich gekommen mit dem Ziel Istanbul. Die genaue Ursache der Rumpflandung steht noch nicht fest. Die Besatzung soll vor der Landung bemerkt haben, dass sich das vordere Fahrwerk nicht ausfahren ließ. Sie habe daraufhin eine Landung auf dem Rumpf beantragt. Daher waren Löschfahrzeuge unmittelbar nach der Landung im Einsatz. Auf den sonstigen Betrieb des Flughafens habe sich der Vorfall nicht ausgewirkt. Für den Flugzeughersteller Boeing ist die Panne ein weiterer Rückschlag. Der Konzern steckt seit zwei Flugzeugabstürzen mit hunderten Toten vor einigen Jahren in der Krise. Es gab Startverbote für den betroffenen Flugzeugtyp. Erst Anfang des Jahres ist aus einer fast neuen Boeing-Maschine während des Fluges ein Teil herausgebrochen.
Uwe Lüb über die Rumpflandung auf dem Istanbuler Flughafen. In Südafrika suchen Rettungskräfte noch immer nach Vermissten, nachdem am Montag ein mehrstöckiges neues Gebäude eingestürzt war. Es ist eines der schwersten Unglücke dieser Art in der jüngeren südafrikanischen Geschichte. Dutzende Bauarbeiter wurden in der Stadt George verschüttet. Stefan Überbach mit einer Zwischenbilanz zu den Rettungsmaßnahmen.
36 Menschen konnten inzwischen aus den Trümmern geborgen werden. 7 sind an ihren schweren Verletzungen gestorben. Von den Geretteten schweben 6 in Lebensgefahr. 16 sollen in einem kritischen Zustand sein. Noch immer gelten 39 Arbeiter als vermisst. Sie werden unter dem Schuttberg aus Betonbrocken und Stahlstreben vermutet. Mit einigen der Verschütteten haben die Suchtrupps Kontakt aufnehmen können. Ein Arbeiter hatte ein funktionierendes Handy dabei, mit dem er auch Kurznachrichten verschicken konnte. Er bat die Rettungsteams darum, die Eingeschlossenen nicht aufzugeben. Kurz danach wurde er aus den Trümmern gezogen und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Vater sagte dem Nachrichtenkanal News 24, er habe gespürt, dass sein Sohn gerettet werde.
I said to most of the people here, my son will get out there. Das Rescue Teams will bring him out there. And earlier today, they bring him out.
Colin Diner, der Leiter der regionalen Katastrophenschutzbehörde in der Provinz Westkap, geht davon aus, dass die Arbeiten noch mehrere Tage dauern werden. Man habe unter den Trümmern noch eine Reihe von Hohlräumen entdeckt, in denen es Überlebende geben könne. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Wenn wir eine Chance sehen, dann gehen wir rein. Zum jetzigen Zeitpunkt geht es hier auf gar keinen Fall nur um eine reine Bergungsaktion. Auf Bildern einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der 5-stöckige Rohbau im Küstenort George im Süden des Landes am frühen Montagnachmittag innerhalb weniger Sekunden in einer gewaltigen Staubwolke zusammenbricht. Zum Zeitpunkt des Unglücks sollen rund 75 Arbeiter auf der Baustelle gewesen sein. Warum das neu errichtete Gebäude einstürzte, ist noch völlig unklar. Statiker und Bauingenieure haben sich zwar einen ersten Überblick verschafft, sagen aber, es sei viel zu früh, um über mögliche Ursachen zu spekulieren. Der Bauträger hatte nach Behördenangaben seine Pläne für den Neubau Ende Dezember 2022 eingereicht. Ein halbes Jahr später wurden sie von der Stadtverwaltung genehmigt. In dem Gebäude sollten 42 Wohnungen entstehen.
Stefan Überbach über die Rettungsarbeiten nach dem schweren Gebäudeeinsturz im südafrikanischen George. Und damit enden die Informationen am Abend. Ich bin Sarah Zerback und im Namen des gesamten Teams danke ich fürs Hören. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns im Deutschlandfunk.